Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Vielleicht kurz zu dieser Hauptfigur. Die Hauptfigur ist ein Mensch, der sich sehr wenig traut und dann eben, nachdem er sein Elternhaus angezündet hat, das ist für ihn eigentlich so ein Moment der Hybris. Er muss jetzt also sich sehr ernsthaft überlegen, was ist eigentlich in meinem Leben bisher passiert, welche Richtung habe ich meinem Leben gegeben und wie wird das dann auch weitergehen. Und er bricht dann eben auf, also die Ferne ist für ihn sozusagen ein doppelt besetzter Begriff. Einerseits tatsächlich die Ferne in einer Reise, die er macht, in ein Land namens Gadian. Und das andere eben auch tatsächlich diese Unerreichbarkeit von Personen oder von Geschichten aus der eigenen Vergangenheit, aus der eigenen Familie, die er versucht für sich so ein bisschen zu rekonstruieren. Und ich würde gerne an dieser Stelle ansetzen, dass er sich, das ist das Kapitel vor dem Sand, wo er also versucht zurückzudenken an eine Tante, an die Schwester seiner Mutter. 3 Jahre nachdem Vater und Mutter ihr Haus am Rakjafjord bezogen hatten, konnte Mutter ihre Schwester J ausfindig machen. Als Adresse wurde eine leere Stelle des Landes angegeben, keine Postleitzahl, keine Telefonnummer, nur ein Name, Gut Saparon. Ein Blick auf die Landkarte zeigte uns nichts. In der Gegend, die J Mutter beschrieben hatte, gab es keine Siedlung, keine Stadt, nur einen größeren Sperrbezirk. Das Land und seine Geschichte, ausgelöscht von den Rasterflächen eines höchsten Verbotes. Ich war 8 oder 9 Jahre alt, als wir das Gut Saparon aufsuchten. Schon die Fahrt dorthin mit einem geliehenen Wagen, ein Abenteuer auf löchrigen Straßen unter dem drohenden Himmel des Spätmärz. Schweigend waren wir die letzten Kilometer auf das Gut zugefahren, das sich im toten Winkel der Welt gelegen, in einer menschenleer wirkenden Landschaft ohne jede Erhebung befand. Im äußersten Osten des Landes gelegen, musste Gut Saparon das letzte Eiland menschlicher Zivilisation sein. Die bewirtschafteten Flächen und die von kleinen Bauminseln umstandenen Gehöfte waren längst verschwunden. Wir blickten über weite, zu einem dichten Filz verwachsene Ödflächen, eine undurchdringliche Schicht von Gras, Krüppelhölzern und Schmarotzerpflanzen. Und wie zum Hohn blitzte aus diesem einfarbigen Dschungel ab und an ein Verkehrsschild auf, das jeden Sinn verloren hatte, weil es etwa auf eine vor langer Zeit schon aufgegebene Bushaltestelle oder den Weg zu einem Krankenhaus wies, das, wie so vieles andere, von Menschen in diesem Rayon gebaut hatten, zu einer hohlen, entweder ausgebrannten oder dem Verfall überlassenen, leeren Hülle geworden war. Nur in einer solchen Gegend, hatte Mutter mir erklärt, sei ihre Schwester J denkbar. Nur hier, wo es nichts zu sagen gäbe und die Stille das Hoheitsrecht über alles Land besaß, könne J sich zu Hause fühlen. Schon als Kind, sagte Mutter mit einem stumpfen Lächeln, habe J sich abgesondert, habe den Lärm der Menschen als eine persönliche Kränkung empfunden und sich die stillsten Winkel des Elternhauses gewählt, um dort von den anderen in Ruhe gelassen zu werden. Was ihr durch den Kopf gegangen sei, das habe niemand sagen können. Diese Zustände hätten sich ins Krampfartige hineingesteigert. Tagelang sei J nicht aus ihrem Zimmer gekommen, aus dem sie dann nach durchstandener Krise abgemagert und weißhäutig wie von einer Wanderung durch die Vorhölle zurückgekehrt sei. Vielleicht, sagte Mutter, sei J mit dem Menschsein einfach überfordert gewesen, oder sie habe eine Form des Menschseins finden müssen, die ohne jeden Kontakt zu anderen Menschen auskomme. Über eine Straße, die mehr Lücke zwischen dichtem Unterholz denn gebauter Grund war, erreichten wir das Gut. Und sofort sahen wir die einzige Pracht der Anlage, die von den vergangenen Kriegen und den Grenzstreitigkeiten derart ruiniert worden war, dass von dem zwischen Maharaja-Palast und wilhelminischem Lustschloss angelegten Bau nicht viel mehr übrig war als eine Silhouette ohne Dächer und Fenster. Nur im äußersten Winkel des rechten Gebäudeflügels sahen wir noch Fenster. Obenauf thronte eine Art von Notdach, ein flaches Konstrukt aus Holz und Teerpappe. Als wir auf das Anwesen zufuhren, da mussten wir glauben, dass nicht nur das Gebäude, sondern dieses ganze Land seit langem verwaist war. J. trat uns aus einem Nebengebäude entgegen. Die Hände wischte sie an der Hose ab, sie reichte uns die rechte und sagte, wir dürften hier keinen Luxus erwarten, das sei schließlich kein Hotel, was sie hier habe. Es genüge aber den Ansprüchen eines vernünftigen Menschen. So führte sie uns in das Gebäude, dessen Inneres durch von den Wänden abgeschlagenen Stuck und wellige Schichten von Tapeten bestimmt wurde, möbliert durch historische Möbel, die man unter den tausenden Lackschichten mehr erahnen denn sehen konnte, und aus Holzresten gezimmerte Möbelstücke. Über eine steile Treppe führte sie uns nach oben, das einzige Zimmer im Obergeschoss, das bewohnbar sei, wie J. uns wissen ließ. Beträte man andere Bereiche, so laufe man Gefahr, durch morsche Bodenbretter ins Erdgeschoss oder schlimmer noch, durch die aufgeplatzten Gewölbedecken der einstigen Weinkeller viele Meter tief zu fallen. Dabei sah sie mich lange an. Für Kinder ist das kein Ort, sagte sie. Überhaupt, was musstest du den Bengel mitbringen? Er ist hier nur im Weg. Im Zimmer stand ein schwarzes Bett, in das kaum noch leserliche Initialen geschnitzt worden waren. Auf einem kleinen Tisch, der seine Beine so breit ausstellte, als trage er eine unmögliche Last, standen ein Krug mit Wasser und eine Schale. J. nahm Mutter sofort in Beschlag, mich hingegen scheuchte sie davon. Sieh dich um, ihr Kinder findet doch alles interessant. Und Mutter sagte später, ich dürfe es J. nicht übel nehmen. Zu Beginn der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hatten Techniker in diesem Landstrich zur Vorbereitung des nächsten Krieges Hallen in den sandigen Grund gesetzt, unheimliche, über 40 Meter hohe hölzerne Kathedralen, über deren Zweck man nichts wusste. Man sprach von geheimen Anlagen. Als im Krieg feindliche Luftflotten über dieser Region ihre tödliche Fracht tausendfach abwarfen, da waren die Hallen, die einstigen Herrenhäuser, die Wälder und alles, was hier einmal existiert hatte, tief ins Erdinnere hineingetrieben worden. Das erste Nachkriegsjahrzehnt hatte über eine weite, völlig plane Ebene geblickt, aus der sich allenfalls Gras und angewehtes Buschwerk zu erheben wagten. Auf dem weitläufigen Gelände musste ich zwangsläufig auf die Spuren dieser Geheimprojekte stoßen, die man hier vorangetrieben hatte. Das nicht mehr Vorhandensein dieser Spukstätten war meiner Fantasie Anlass für die hochfahrendsten Einbildungen. Ich glaubte, von Forschungseinrichtungen für neuartige Todesstrahlen gehört zu haben, und in meiner Einbildung überlagerten sich die grobkörnigen Reproduktionen verschwommener Luftansichten dieser Anlagen mit den Röntgenfotos der Todgeweihten, die das Regime für seine Experimente benutzt hatte. Wie bei allem, was der Mensch aus einer Laune oder einem Aggressionstrieb heraus anstößt, überstiegen auch hier die Auswirkungen jedes Vorstellungsvermögen. Und als meine Füße unter einer schweren Grasmatte uraltes Kopfsteinpflaster spürten, da erschrak ich bis ins Mark, sprang zur Seite und benötigte viele Minuten, um den hochtreibenden Herzschlag zur Ruhe kommen zu lassen. Ich hatte mich zur Vorstellung von in dieses verfluchte Erdreich eingegrabenen Menschenschädeln verleiten lassen. J.s Anwesen war der zähe und von sichtbaren Rückschlägen nicht einzuschüchternde Versuch, aus einem toten Landgut einer vergangenen Epoche ein landwirtschaftliches Projekt zu machen. Überall hatte sie Obstbäume gepflanzt, die sich mit kräftigen Stämmen und kugelförmiger Krone wie eine stumme Armee gegen den hier alles kämmenden Wind stemmten. Die Umrisse des Guts waren kaum auszumachen, denn zwischen die Pflanzungen schoben sich immer wieder gestrüppbewachsene Schuttberge, deren sonderbare Kegelformen sofort an die Hügelgräber aus vorgeschichtlicher Zeit denken ließ. Weiter ging ich, das einstige Herrenhaus lag schon spielzeugklein hinter mir, als ich in eine Waldung kam, eine grün und violett im schwindenden Tageslicht schimmernde Röhre aus Pflanzen, Bäumen und Dickicht, die mich auf den kupferroten Matten von altem Laub direkt in den als rotes Auge in schwarzem Wolkenhimmel glimmenden Sonnenuntergang führte. Während ich durch diesen Moos- und Pilzduft, durch Modergeruch und Blätterrauschen schritt, war ich, wie ich mich jetzt noch entsinne, ganz gedankenverloren. Nie zuvor, so scheint mir jetzt, kamen sich diese Empfindungen von Befreiung und maßloser Bedrückung so nahe, fast zur Deckungsgleichheit. Tief drangen meine den Halt verlierenden Fantasien in die Vergangenheit, die ich mir aus den Bildern der Geschichtsbücher zurechtgelegt hatte. Wahrscheinlich durchfuhr mich deshalb ein bösartiger Schrecken, als unmittelbar vor mir eine helle Wand stand. Lange Minuten brauchte es, bis ich begriff, dass ich vor einer Düne stand, vor einem Berg sich bewegender, zu kaum sichtbar kleinen Kugeln zermahlener Materie, die sich ins Land hineinbewegte. Der Schrecken ließ nicht nach, sondern er wuchs, weil die Zielrichtung, die diese Düne nahm, eben jener Ort war, von dem ich kam, Gut Saparon. Ich erinnere mich, dass ich unter großer Mühe einen Baum bestieg und dass ich, als ich eine ordentliche Höhe erreicht hatte, mich festklammerte am feuchten Stamm wie ein geschundenes Tier. Denn nun bot sich meinen Augen nicht mehr nur diese eine Düne, sondern hinter ihr und bis an den Horizont reichend Welle um Welle weitere Dünen. Eine rieselnde, unmerklich langsam sich voranwälzende und dabei unaufhaltsam alles verschlingende Gewalt. Ich war, so erinnere ich mich, den Baum hinabgestiegen und mit gesenktem Blick zurückgegangen. Nicht ein einziger Gedanke war in meinem Kopf und mit jedem Schritt wurde die Leere in mir und um mich herum größer. Wie einer, der ohne jedes Wissen in eine Fremde geworfen wird und staunend umhergeht, verirrte ich mich, kam nicht auf direktem Weg zurück zu Jotzgut, sondern stolperte am Rande der Waldung zwischen den Bergen von Metall und Maschinenschrott aus Kriegszeiten umher, staunend über all das Chaos, das Menschen hinterlassen. Es war mir auch ein Rätsel, was für Wesen wir sind, dass wir in dieses Land Eisenschienen legten und Bunkeranlagen bauten, Brandbomben und Minen ins Erdreich senkten und mit chemischen Waffen aus vielen Kriegen das Meer verseuchten und dass Öl- und Phosphorklumpen aus dem Sand auftauchten, den ich mit meinen Schritten aufwühlte. Ich hatte kaum noch Atem, als ich in die Reste einer langgezogenen Baracke kam, aus der mir unter den kaum noch vorhandenen Decken, eingesponnen von Spinnweben und vertrockneten Pflanzenranken, tellergroße Brausen entgegenblickten und am Boden die blinden Augen hunderter Gasmasken. Über Rampen und aufgelassene Sickergruben, über die Dächer der ins Moos eingesunkenen Lagerhallen und zwischen den schief im sandigen Erdreich steckenden, riesenhaften Scheiben zerlegter Turbinen jagte ich zurück zum Herrenhaus, dessen unbeleuchtete Fenster vom letzten Lichtstrahl wie Weißblech glühten. Zum ersten Mal gewann ich auf Saparon ein Bild der in ihrer Fürchterlichkeit einander immer gleichenden Torturen, die Menschen füreinander ersinnen. Dankeschön.